Berlin Bubble.
Die Berlin Bubble in dieser Woche mit der Frage: Ist der Staat der bessere Unternehmer? Mein Name ist Egon Huschitt.
Ich bin Matthias Banners.
Mein Name ist Markus Sittki.
Und ich bin auch noch hier. Ich bin Stefan Mauer. Hallo.
Tatsächlich ist die Frage, welche Anreize gibt es zum Beispiel für Kommunen zur Gründung von eigenen Unternehmen? Herr Professor Sittki, was animiert Kommunen dazu, sowas zu machen und warum ist das eine gute oder eine schlechte Idee?
Naja, da gibt es vielleicht zwei Arten, wie man das beantworten kann. Rein wissenschaftlich würde man sagen, eine Kommune gründet ein Unternehmen, betätigt sich also wirtschaftlich, wenn sie in einem Marktsegment vordringen möchte, indem man grundsätzlich feststellt, da versagt der Markt. Also wenn wir sagen, wir haben eine Form von Marktversagen, das ist regelmäßig der Fall, beispielsweise bei dem, was man als Monopole, natürliche Monopole oder eben lokale Monopole bezeichnen kann. Dort kann das passieren. Aus wissenschaftlicher Sicht dort, wo Daseinsvorsorge im Besonderen erbracht werden kann, das heißt bestimmte Outputs erzielt werden sollen, die der private Markt eben nicht leisten kann. Das wäre so die theoretische Antwort und die betriebswirtschaftliche Antwort oder praktische Antwort mag einfach sein, das hat verschiedene Gründe, steuerliche Vorteile, Effizienz heben, vielleicht auch tatsächlich erstmal in Marktsegmente vordringen und sich erstmal wirtschaftlich betätigen, dort, wo man das bisher noch gar nicht getan hat. Also da liegt vielleicht eher die Antwort ein bisschen verborgen.
Das heißt, die Kommunen haben auch ein großes Interesse, quasi selber ein bisschen Geld zu verdienen.
Ich würde Ihnen das nicht unbedingt vorwerfen, dass das ein primärer Antrieb ist, aber ich glaube, dass man in dem Moment, in dem ich ein öffentliches Unternehmen gründe, also eine wirtschaftliche Tätigkeit ausnehme, da steckt ja der Begriff schon drin, es ist ja eine wirtschaftliche Tätigkeit und dadurch muss ja gewirtschaftet werden und man hat natürlich schon die Idee, dass damit irgendwo auch eine gewisse Form von, ich will jetzt nicht sagen Gewinnmaximierung, aber zumindest mal eine gewisse Effizienzsteigerung wahrscheinlich damit vorhanden ist. Gibt übrigens auch vielleicht einfach den Antrieb zu sagen, man schafft es, Mitarbeiter aus dem öffentlichen Tarif dann in einen anderen Tarif zu überführen und dadurch auch ein bisschen Kosten auf der Personalseite zu sparen. Also Gründe können viele verschiedene vorhanden sein.
Aber so richtig erfolgreich ist es nicht. Ich habe erst vor kurzem gelesen, die Stadtwerke Meiningen, die haben zwar ihre Erdgastankstelle endlich geschlossen, kostendeckend sei sie schon seit Jahren nicht mehr gewesen, erklärte der Geschäftsführer. Jetzt ersetzt die Stadtwerke auf den Ausbau von E-Mobilität. Wie groß ist denn das Risiko, tatsächlich für Kommunen bei solchen Projekten auch viel Geld zu verlieren?
Ist es da, definitiv. Es hängt vielleicht auch ein bisschen damit ab, wie stark die Unternehmen, also die öffentlichen Unternehmen dann auch tätig werden. Ich meine, Sie haben schon gesagt, die Stadtwerke, das heißt, das Übergeordnete war ja ein Stadtwerk, also letztlich ein ganz normaler Strom- und Wärmeanbieter. Das ist ja so ein typisches Geschäft, was ein kommunales Unternehmen tut. Wenn man dann der Meinung ist, man muss vielleicht, um irgendwie noch ein bisschen Effizienzen zu heben oder seine Erträge zu erhöhen, in Bereiche vorstoßen, wenn man dann in Bereiche vorstoßen möchte, die vielleicht nicht mehr ganz in die Daseinsvorsorge mit einzahlen, dann kann man da durchaus ein bisschen auch auf den Hintern fallen. Und da gibt es viele Beispiele. Also im Saarländischen gab es mal ein Stadtwerk, das hat versucht, eine Salzwasserfischzuchtanlage aufzubauen und so. Da gibt es also ganz, ganz abstruse Beispiele. Das sind auch Sonderfälle, ist mit Sicherheit nicht die Mehrheit, aber es sind schon Dinge, wo man merkt, da wird es dann schon ein bisschen seltsam. Man fragt sich, warum betreibt der Staat jetzt ausgerechnet dies? Es sind auch vielleicht das noch als Anmerkung, nicht unbedingt nur die Kommunen. Ja? Auch Bund und Länder tun ja teilweise Sachen, die ein bisschen seltsam sind.
Matthias, du als Lobbyist, wie findest du es denn, wenn Kommunen wirtschaftlich aktiv werden?
Naja, wenn sie quasi in Geschäftsfeldern unterwegs sind, die eigentlich genauso gut von der Privatwirtschaft oder sogar besser von der Privatwirtschaft betrieben werden könnten, dann finde ich das natürlich nicht so gut, weil wenn es privatwirtschaftliche Aktivitäten gibt, dann fallen am Ende dabei natürlich auch Steuern an und es gibt Effizienzgewinne, weil es irgendwie halt doch irgendwie halt deutlich mehr Wettbewerb gibt. Und kann man sich so ein bisschen darüber streiten, dadurch, dass die Kommunen wirtschaftlich aktiv werden, ist das vielleicht irgendwie halt sogar gut für den Wettbewerb, weil dann irgendwie halt ein weiterer Player dabei ist, der Innovation und auch irgendwie halt das Gute vorantreibt. Aber ich würde da irgendwie halt Stefan eigentlich auch gerne irgendwie halt mal fragen.
Ja, ich denke, das ist eigentlich schon genau der Punkt, den wir jetzt eben besprochen haben. Also es kommt wirklich total auf das Geschäftsfeld an. Und ich bin schon der Meinung, also wenn jetzt die Pandemie irgendwas in einem ausgelöst hat, dann ja am ehesten den Gedanken, dass der Staat nicht in allem vielleicht immer der effizienteste und beste Entscheider ist. Ich meine, die Impfstoffe kommen ja jetzt aus der Privatwirtschaft und nicht aus irgendwelchen staatlichen Sachen zum Beispiel. Aber wir reden jetzt hier viel kleiner über Kommunen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir da gerade zumindest so, wenn ich die Nachrichten lese, so ein bisschen dieser Trend, der in den 90ern begonnen hat, dass eigentlich so viel wie möglich privatisiert werden sollte, dass der deutlich nachgelassen hat. Und so ein bisschen betrachte ich das schon mit Sorge. Ich weiß aber gar nicht, vielleicht wissen Sie das ja, Herr Professor, wie die Zahlen aussehen. Also ob das wirklich jetzt wieder zunimmt, dass kommunale Unternehmen, also privatwirtschaftlich sich betätigen, oder ist das nur so ein Gefühl, was ich habe?
Vollkommen richtig. Nein, das ist tatsächlich so. Also gibt es jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu messen. Wenn man jetzt mal die schiere Anzahl einfach an Unternehmen nimmt, die öffentlich sind, muss man vielleicht auch noch dazu sich erstmal kurz mal vor Augen führen, was ist überhaupt ein öffentliches Unternehmen? Da kann man natürlich, bleiben wir mal bei den Kommunalen, kann man natürlich sagen, es gibt Unternehmen, die gehören einfach zu 100% einem oder mehreren Kommunen, das ist das eine. Die andere Möglichkeit ist, ich habe ein Unternehmen, in dem kommunale Akteure die Mehrheit haben oder zumindest mal die Mehrheit des Einflusses, also über 50% Einfluss oder Anteil. Und es gibt auch Unternehmen, in denen Kommunen vielleicht nur beteiligt sind mit einem Minderheitsanteil. Letzteres ist dann meistens eher was man wieder Richtung Privatwirtschaft interpretiert würde. Aber auf dieser Ebene der Unternehmen, die mindestens zu 50% im Eigentum von der öffentlichen Hand sind, steigt die Zahl seit Jahren auch wirklich teilweise massiv an. Wir liegen mittlerweile, ist jetzt auch wieder eine Frage der Definition, bei denen, die, wenn man so schön sagt, kaufmännisch buchen, also die letztlich ganz normal Bilanzregeln befolgen, wie private Unternehmen auch, liegen wir mittlerweile bei über 18.000 Unternehmen, inklusive Bund und Ländern in Deutschland. Ja, und das ist also schon eine ziemliche Zahl.
Wir haben natürlich auch einige Bereiche, wo der Staat vielleicht dann am Ende wirklich besser ist, ne? Also wenn ich mir zum Beispiel den Bereich Wohnungswirtschaft anschaue, wäre es denn irgendwie halt nicht sinnvoll, wenn wir da irgendwie halt eines dieser gemeinnützigen Modelle wieder deutlicher nach vorne stellen, wenn wir im Zweifelsfalle kommunale oder städtische Wohnungsbaugesellschaften stärken, um irgendwie halt diesem Problem in den Großstädten gerecht zu werden?
Ja, auch das natürlich. Also ich glaube auch nicht, dass man dem Staat seine wirtschaftliche Tätigkeit per se delegitimieren sollte. Also es ist mit Sicherheit legitim, dass der Staat in einigen Bereichen tätig wird. Ich sagte es ja schon, insbesondere da, wo vielleicht der Markt nicht alles regeln kann. Und wenn wir uns den sozialen Wohnungsbau anschauen, dann mag das durchaus der Fall sein. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich vielleicht durch irgendwelche Enteignungsdiskussionen oder Ähnliches hierzu beitrage, dass ich dadurch, sagen wir mal, mehr Angebot schaffe, als davor schon vorhanden war. Das ist natürlich die Diskussion, dass der Staat in einigen Bereichen tätig ist, sei es eben, wie gesagt, auf der Ebene von Stadtwerken, in der Stromversorgung, Wärmeversorgung, also alles, was mit Energie und Wärme zu tun hat, im Krankenhauswesen. Da gibt es ja viele andere Bereiche, ÖPNV, es gibt also viele Möglichkeiten, in denen der Staat tätig ist. Das ist durchaus alles auch legitim, das ist fein. Man muss nur, glaube ich, schauen, wo da die Grenzen sind und insbesondere, wo der Staat oder staatliche Unternehmen auch einfach Vorteile im Wettbewerb gegenüber den Privaten haben.
Bleiben wir mal ganz kurz beim Thema Medizin und Gesundheitsvorsorge. Es gibt immer die Debatte, wie viele Krankenhäuser man bräuchte. Bertelsmann hat letztens vorgeschlagen, man braucht nur 600. Leopoldine hat gesagt, 330 tun es auch. Das Problem ist aber, wenn so ein Krankenhaus geschlossen wird, empfinden das eben sehr, sehr viele Menschen, gerade auf dem Land, als eine Ökonomisierung des Gesundheitssystems und eben den Rückzug des Staates aus der Daseinsvorsorge und fühlen sich damit zurückgesetzt. Es gibt eine Studie, die besagt, je weiter die Menschen wegleben vom Bahnhof, je weiter sie wegleben von der Infrastruktur, desto häufiger werden sie Populisten. Ist so eine Kommune nicht auch manchmal eine Zwangslage, Dinge zu betreiben, obwohl sie eigentlich gar nicht notwendig wären?
Da muss man wahrscheinlich sich überlegen, was sind ökonomische Notwendigkeiten und was sind vielleicht auch ein bisschen politische Zielsetzungen. Und das meinte ich eben auch, als ich sagte, der Staat hat durchaus auch seine Daseinsberechtigung in der wirtschaftlichen Betätigung, nämlich dort, wo es auch vielleicht ein politisches Ziel sein kann, eben den Menschen eine bestimmte Versorgung zu leisten, die dann eben wirtschaftlich nicht mehr betrieben werden kann. Das ist vollkommen richtig. In meinem Gesundheitswesen gibt es natürlich verschiedene Ansatzpunkte. Das hat dann auch was mit der Frage der vorhandenen Betten zu tun. Es müssen ja nicht um die Krankenhäuser sein, es geht ja auch um die Krankenhausbetten und um so Probleme wie Verweildauer und wie ich letztlich auch die Anreize richtig setze im Gesundheitswesen. Aber ich würde mal sagen, auch da lohnt sich teilweise der Blick ins Ausland und wir sehen, was jetzt das Thema Krankenhäuser angeht, sehen wir ja, dass viele Länder auch eine hervorragende Gesundheitsversorgung haben und mit deutlich weniger Krankenhäusern auskommen.
Ja, ich hätte gerade zum Gesundheitswesen vielleicht auch nochmal eine Nachfrage, weil ist das nicht eigentlich ein gutes Beispiel für einen Markt, wo der Staat sich nicht so wirklich entscheiden kann, ob der nun öffentlich sein soll oder eben den Gesetzen des Marktes unterliegen soll? Weil wir haben ja einerseits die Krankenkassen, aber was die wie bezahlen, ist ja extrem reguliert. Dann haben wir auf der anderen Seite die Häuser, die verschiedene Träger haben und die aber dann natürlich irgendwie betriebswirtschaftlich wirtschaften müssen, aber eben innerhalb eines extrem regulierten Systems. Also für mich wirkt gerade dieser Markt wie ein echt gutes Beispiel wo man so ein bisschen, wo der Staat so ein bisschen sagt, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also ein bisschen polemisch gesagt.
Ja, das ist durchaus, glaube ich, legitim. Also Sie müssen das wissen, wir haben ja auch abgesehen vom Staat ja, und den privaten Krankenhäusern haben wir ja auch noch die dritte große Säule, nämlich die frei gemeinnützigen, also im kirchlichen, aus dem kirchlichen Bereich kommenden Krankenhäuser. Und das sind ja, da sind ja letztlich die drei großen Unternehmens- oder drei großen Säulen, die den Bereich der Krankenhäuser betreiben. Und die frei gemeinnützigen und die privaten haben es natürlich geschafft, sich in diesem regulierten Markt zu aufzuhalten und eben tatsächlich trotzdem erfolgreich zu wirtschaften. Man kann natürlich jetzt auch behaupten, das führt dann dazu, wenn das Rosinenpickerei ist, dann bleiben natürlich all diejenigen, die nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können, aber aufgrund der Daseinsvorsorge erhalten werden müssen, was Sie eben sagten, die bleiben dann übrig und das muss dann halt vielleicht der Staat tun. Das ist natürlich vielleicht auch nicht ganz im Sinne der ursprünglichen Erfindung, aber dafür bin ich zu wenig Gesundheitsökonom, um das beurteilen zu können.
Ich würde da gerne irgendwie halt nochmal irgendwie halt ganz konkret reingehen. Ist es denn so, dass je regulierter ein Markt ist, das heißt, je mehr Leitplanken ich habe, desto weniger unternehmerischen Spielraum habe ich jetzt ja auch. Das heißt, wäre es denn besser, dann irgendwie halt diese Märkte im Zweifelsfalle, oder da kann man ja eigentlich dann gar nicht mehr von Märkten sprechen, diese Dienstleistungen dann irgendwie halt staatlich anzubieten, oder landet man am Ende dann irgendwie halt sogar bei einem staatlichen Angebot von Dienstleistungen, wenn der Regulierungsrahmen irgendwie halt so streng ist, dass irgendwie halt ein privatwirtschaftlicher Unternehmer da auch gar keinen vernünftigen Deckungsbeitrag mehr erzielen kann?
Ich glaube, das war ja die Situation, die wir in Deutschland, in Europa hatten, bevor wir also in den 90er Jahren ja große Privatisierungswellen hatten. Dass man also gemerkt hat, wir können es schaffen, Märkte, die eigentlich so klassische natürliche Monopolmärkte waren, wie eben beispielsweise, sind ja sehr stark beispielsweise Netzmärkte, Schienennetze, Stromnetze, Gasnetze, Wassernetze. Dort, wo ich eben sage, ich brauche keine zwei Stromleitungen nebeneinander liegen von zwei Anbietern, sondern ich habe eben eine einzige Stromleitung mit verschiedenen Betreibern, die dann das Ganze nutzen. Solche Märkte zu deregulieren und durch eine sinnvolle Anreizsystematik da ein Marktdesign zu schaffen, das eben Wettbewerb herstellen kann, das ist etwas, was wir ja heutzutage schaffen können. Also es gibt mit Sicherheit einige Märkte, in denen man gesagt hat, das sind klassische Märkte, in denen der Staat eigentlich betreiben muss, um für einen gesellschaftlich besseren Output zu sorgen, wo wir aber heute so weit sind, dass wir sagen können, naja, wir müssen das Marktdesign einfach effizient gestalten und einfach es schaffen, durch Preisobergrenzen, jegliche Form von Preis- oder Marktregulierung eben einen Anreiz zu setzen, um überhaupt Wettbewerb zu ermöglichen. Das ist etwas, was wir heute herstellen können und was ja die Bundesnetzagentur beispielsweise auch tut im Bereich der Energie.
Blicken wir noch mal ganz kurz auf die Politik. Wir haben es auch in Berlin gesehen. Die Lomsche ist drüber gestolpert am Ende des Tages. Die Politiker sitzen plötzlich in Aufsichtsräten. Wir haben es auch beim BER gesehen, wo unfassbar viele Politiker zugange waren und dieses ganze Projekt zog sich dann doch besonders gut hin. Selbst in dieser Konstellation fand ich jetzt, die Politiker waren nicht besonders gute Unternehmer.
Das ist tatsächlich ein Wunderpunkt. Ich glaube, wenn man es mal rechtlich sehen würde, würde man sagen, natürlich ist der Eigentümer dazu befugt, die Aufsichtsräte eines Unternehmens zu stellen. Da muss man, glaube ich, also ne, die Jure ist das, glaube ich, steht das außer Frage. Es ist tatsächlich eine sehr interessante Fragestellung, vielleicht auch eine Frage, ist das nicht auch ein Grund, würde wahrscheinlich keiner nie offiziell bestätigen, aber ist das vielleicht auch ein Grund, warum öffentliche Unternehmen ein Stück weit existieren, um mit Sicherheit auch solche Aufsichtsratsposten irgendwie vergeben zu können? Wir haben natürlich auf kommunaler Ebene, wenn Sie jetzt ein klassisches öffentliches Unternehmen, ein Stadtwerk nehmen, das zu 100% in kommunalem Eigentum ist, da ist dann der Aufsichtsrat quasi ein kleiner Ausschuss des Stadtrats oder des Gemeinderats, wenn Sie es so möchten. Da treffen sich dann dieselben Personen, die sonst immer im Stadtrat diskutieren. Und natürlich verfolgen Politiker andere Ziele als vielleicht einer der Personen, die aus der Privatwirtschaft in den Aufsichtsrat kommt, um dann zu sagen, ihre Aufgabe ist es, im Sinne des Unternehmens zu agieren, während politisch denkende, handelnde Menschen natürlich immer auch versuchen, ihre politischen Ziele zu verfolgen, also ihre Agenten zu setzen oder eben ihre, sagen wir mal, politische Wählergruppe zu bedienen mit ihren Themen. Und das natürlich in den Aufsichtsrat eines Unternehmens zu übertragen, macht das Ganze natürlich schwierig und ist auch ein spannendes Forschungs- und auch Betätigungsfeld für die Wissenschaft.
Naja, ich glaube schon, dass es relativ offensichtlich ist, dass man halt Politiker irgendwann verräumen muss und dass dafür eben Aufsichtsräte und kommunale Unternehmen eine ganz praktische Deponie für die sind.
Da würde ich aber gerne auch nochmal zuspitzen. Wäre es dann nicht irgendwie halt eine legitime Forderung, irgendwie halt zu sagen, das, was man ja auch irgendwie halt bei der Lobbyismus-Debatte hat irgendwie halt was Ähnliches bei der Diskussion um kommunale Unternehmen einzuziehen, dass man sagt, gut, in Aufsichts- und Verwaltungsräten bitte irgendwie halt keine Politiker mehr. Und quasi auch irgendwie halt im Anschluss an ein politisches Amt eine Cool-Down-Phase, bevor Politiker entweder in Aufsichts- oder Verwaltungsräten landen oder auch operativ für kommunale Unternehmen tätig werden. Oder ist das zu radikal?
Das ist sicher eine gute Idee, Matthias. Und ich glaube, die Politik wird da nicht mitspielen, weil genau diese Ablageflächen, Verräumungsflächen für ihre Politiker, die nun für ein bestimmtes Amt eben nicht mehr kandidieren dürfen oder können, genau die wird die Politik brauchen. Und ich glaube, die Politik wird sich sehr, sehr schwer tun, von dieser Idee auch nun ansatzweise wegzurücken. Denn genau das ist es ja. Ganz oft sehen wir, dass Politiker zwar für bestimmte Ämter nicht mehr antreten, dann aber mit einem wohldotiert gut verräumt sind und ein warmes und trockenes Plätzchen gefunden haben. Deswegen glaube ich, wird das sehr schwierig werden, hier wirklich eine Veränderung herbeizuführen.
Und vielleicht noch als Ergänzung, ich meine, das zurzeit ist ja auch eher das Gegenteil der Fall. Also es ist ja nicht so, dass Politiker nach dem Ausscheiden auf der aktiven Politik in Aufsichtsräte einziehen, sondern dann fangen sie tendenziell eher an, für solche Unternehmen zu arbeiten. In den Aufsichtsrat, da sind es ja die aktiven Politiker, die scheiden tendenziell eher aus mit dem Ende ihres politischen Mandates. Das heißt, es ist ja tatsächlich gewollt, dass wir Menschen mit politischer Legitimation, mit Legitimation der Wählerinnen und Wähler, dass die eben in Aufsichtsräten solcher Unternehmen vertreten sind. Und das ist mit Sicherheit aus Legitimationsgründen auch ein guter Punkt, das dürfen wir nicht vergessen. Aber ob dann die Personen, wie sie ihr Aufsichtsratsmandat interpretieren, ob sie sagen, es geht darum, dass sie im besten Sinne des Unternehmens agieren oder ob sie versuchen dann, sagen wir mal, die politischen Konflikte des Gemeinderats im Aufsichtsratssitzung einfach fortgesetzt werden, das ist natürlich dann etwas, was sich schlecht für das Unternehmen auswirken kann.
Wie wir am Beispiel BER gesehen haben, und dort hatten wir wirklich viele wechselnde Figuren aus der Politik, die dort eben nicht dazu beigetragen haben, dass dieses Projekt wirklich gelingt.
Ja, ist ein super Beispiel, ja. Also tatsächlich ist, glaube ich, der BER ist, glaube ich, das plakative Beispiel, wenn jemand feststellen kann, dass politische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in Aufsichtsräten einfach nicht die Aufgabe erfüllen, gerade bei komplexeren Strukturen, komplexen Unternehmen, die komplexe Aufgaben erfüllen, um das eben tatsächlich bewerten und beurteilen zu können. Da gibt es auch viele Anekdoten von Wirtschaftsprüfern, die dann sagen, wenn man ein Gespräch mit einem, der hat tatsächlich öffentliche Krankenhäuser geprüft und der sagte mir, sein Job macht ihm unglaublich viel Spaß. Das Einzige, was er überhaupt nicht mag, sind die Aufsichtsratssitzungen, weil sich dann meistens nur für die Currywurst danach interessiert wird, selber spitz natürlich jetzt gesagt, aber für seine Arbeit eigentlich gar nicht, nämlich festzustellen, wie denn tatsächlich der Jahresabschluss ist. Weil letztlich müssen sie haben es festgestellt, die Regulatoriken in energiewirtschaftlichen Bereichen, im Krankenhausbereich, die sind sehr, sehr stark. Und wenn sie dann jemanden haben, der sich da auch gar nicht vom Fach ist, der kann das ja gar nicht in dem Sinne richtig beurteilen.
Stefan, siehst du das auch als Spin für den Bundestagswahlkampf?
Na, ich bezweifle ehrlich gesagt, dass eine der Parteien da sich das Thema zu eigen machen wird. Weil, also man sieht natürlich Unterschiede in den Parteien, wer jetzt da mehr von welchen Posten profitiert. Aber das hat ja sicherlich auch einfach damit zu tun, dass man da mehr Leute aus der Union und der SPD sieht, weil die ja nun mal einfach länger an der Regierung sind. Also insofern, ich bezweifle ganz ehrlich, dass das Leute sich zu eigen machen. Ich fände es ja zum Beispiel sehr spannend, wenn man eben sagen würde, dass Leute, die politisch aktiv sind oder bis vor einer gewissen Karenzzeit waren, dass die einfach kein Honorar aus solchen Sachen beziehen dürfen. Ich glaube, dann würde das Problem sich schon von selbst deutlich reduzieren.
Und Frau Lomsch hätte nicht das Problem, dass sie irgendwas nicht mehr richtig angegeben hat. Hoppla.
Genau. Also ich kann da vielleicht noch ergänzen, jetzt mal auch eher wieder so ein bisschen aus wissenschaftlicher Sicht gesprochen. Da gibt's ja diesen schönen Forschungsbereich der politischen Ökonomie und der versucht ja immer, ursprünglich kommt man davon her und sagt dann irgendwie, naja, wenn wir beispielsweise linke Mehrheiten in Parlamenten haben oder wenn wir mehr politische Interessen, also mehr politische Fragmentierung haben in Parlamenten, wie wirkt sich das denn auf beispielsweise sowas wie Verschuldung? Werden dann mehr verschiedene Klientelpolitiken betrieben und wird dann mehr bedient oder blockieren die sich gegenseitig, ist eher so ein Veto und versuchen sich da gegenseitig irgendwie das Wasser abzugraben. Da kann man sehr viel erforschen und wir haben angefangen, das ein bisschen zu tun, tatsächlich für solche öffentlichen oder kommunalen Unternehmen im Besonderen. Und da gibt es auch noch einiges spannende Ergebnisse. Also die Frage, wie wirken sich beispielsweise solche typischen politischen Gegebenheiten aus? Wahlen, was passiert? Wie agieren denn öffentliche Unternehmen vor Wahlen? Müssen die dann plötzlich mehr investieren, um Wahlgeschenke zu verteilen? Was ist, wenn wir zu viele politische Interessen haben? Blockieren die sich eher oder geben die eher mehr Geld aus, als gut für sie ist? Da kann man also auch sehr, sehr viel aus wissenschaftlicher Sicht noch tun. Da ist auch noch sehr, sehr viel unerforscht.
Wenn wir jetzt noch zum Schluss kurz einen Blick in die Zukunft werfen, Werden wir eher mehr kommunale Unternehmen, mehr kommunale Beteiligung an Unternehmen sehen oder eher weniger? Und warum?
Also das Thema, jetzt mal von der ökonomischen, vielleicht kalten, analytischen, ökonomischen Sicht abgesehen, ich glaube, emotional ist das Thema eines, dass das Pendel schwingt ja zurzeit eher in Kommunalisierung und weg von Privatisierung. Also es reagieren ja auch Politikerinnen und Politiker schon genervt, wenn irgendwie dieses Thema Privatisierung, und dann rollen sie dann mit den Augen, nicht schon wieder, das Thema haben wir doch jetzt endlich mal überstanden. Das ist natürlich nicht gut, denn man muss sich immer die Frage stellen, was ist ökonomisch sinnvoll, was ist ordnungspolitisch sinnvoll. Ich sagte es ja schon, es gibt viele Ebenen, in denen Unternehmen, öffentliche Unternehmen mit privatwirtschaftlichen Unternehmen in Konkurrenz sind, aber diverse Wettbewerbsvorteile haben, steuerrechtlicher, finanzierungstechnischer Natur. Es ist nur so, dass, glaube ich, das ist noch so ein Nachgang unserer Finanzkrise 2008, 2009 folgend, dass das Pendel jetzt zurzeit einfach mehr in die Sympathie des Staates schwingt. Und in dem Sinne glaube ich schon, dass es weiter zunehmen wird, kann aber auch nur sagen, man muss natürlich mit Obacht, man muss verfolgt werden, denn wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja in einer Marktwirtschaft und da sollte natürlich der Staat sich immer gut überlegen, wo er eingreift, und dass der Grund, wir wollen auch ein bisschen Geld verdienen, ist vielleicht nicht derjenige, der vorherrschend sein sollte.
Es liegt natürlich auch an der Privatwirtschaft selber, weil da, wo die Privatwirtschaft erfolgreich ist, muss sie das vielleicht auch mal vernünftig sagen und kommunizieren. Also einfach, um irgendwie halt noch besser und stärker auch Teil der Debatte zu werden und ein bisschen an der Wahrnehmbarkeit zu arbeiten.
Das sind doch ganz blendende Aussichten. Vielen Dank, liebe Runde. Vielen Dank, Professor Dr. Markus Sittke von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Danke und tschüss.
Das war Berlin Bubble.